Hoffnung. Und Hoffnung ist was Herrliches. Hoffnung belebt, beflügelt, gibt Kraft zum Durchhalten in den dunklen Tälern des Lebens, Mut für die verrücktesten Gipfelstürme, Träume und Visionen. Hoffnung ist was Herrliches. Hoffnung ist auch gefährlich. Wenn du im Gefängnis steckst, gefangen in Misserfolg, Einsamkeit, Frust und Traurigkeit, Traurigkeit darüber, wie wir sind, wie du bist und wie dein Leben ist, dann ist Hoffnung was Gefährliches, weil was ist, wenn sich nichts ändert? Gottes Wort spricht von einer lebendigen Hoffnung. In 1. Petrus 1, Vers 3 wird es so ausgedrückt. Unsere Hoffnung lebt und er heißt Jesus Christus. Und das haben ganz viele von uns schon erlebt und wir werden euch später bitten, da herauszukommen und uns davon zu erzählen. Unsere Hoffnung lebt. Und das erleben jetzt in unserem kurzen Bibeltext, den wir gemeinsam heute anschauen, 5 Menschen. Sie begegnen Jesus und sie merken, da ist Hoffnung und die Hoffnung wird mehr. Da gibt es immer Leute, die haben Hoffnung und kommen zu Jesus und bringen andere zu Jesus und dann finden sie noch mehr Hoffnung. 2-mal ist es fast dasselbe. Zu Jesus kommen, zu Jesus bringen, mehr Hoffnung finden. Zuerst kommen 3 Leute in Judäa zu Jesus in den Versen 35 bis 42 im Johannesevangelium im 1. Kapitel. Fangen wir an. Johannes 1, 35 bis 42. Und die finden Hoffnung auf eine neue Identität. Hoffnung auf eine neue Identität. Also, ich habe es nicht eingeschaltet natürlich, deswegen geht das nicht. Hoffnung auf eine neue Identität. Ich lese mal vor die Verse 35 bis 42. Am folgenden Tag stand Johannes, der Täufer ist es, wieder da und 2 von seinen Jüngern und hinblickend auf Jesus, der umherging, spricht er, siehe, das Lamm Gottes. Und es hörten ihn die 2 Jünger reden und folgten Jesus nach. Jesus aber wandte sich um und sah sie nachfolgen und spricht zu ihnen, was sucht ihr? Sie aber sagten zu ihm, Rabbi, was übersetzt heißt Lehrer, wo hältst du dich auf? Er spricht zu ihnen, kommt und ihr werdet sehen. Sie kamen nun und sahen, wo er sich aufhielt und blieben jeden Tag bei ihm. Es war um die 10. Stunde. Andreas, der Bruder des Simon Petrus, war einer von den 2, die es von Johannes gehört hatten und ihm nachgefolgt waren. Dieser findet zuerst seinen eigenen Bruder Simon und spricht zu ihm, wir haben den Messias gefunden, was übersetzt ist Christus. Und er führte ihn zu Jesus. Jesus blickte ihn an und sprach, du bist Simon, der Sohn des Johannes. Du wirst Kephas heißen, was übersetzt wird Stein. Wie fängt es an? Es fängt damit an, dass Menschen zu Jesus kommen. Sie werden gesucht. Gott selbst sucht nach den Menschen. Wenn du dir die Verse 35 und 36 anschaust, wie kommt dieser Christian Benzel auf die komische Idee, dass da Gott nach den Menschen sucht? Was denkst du? Jemand eine Idee? Ja, Johannes der Täufer ist ja Gottes Prophet, der spricht Gottes Worte. Gott ist da derjenige, der die Initiative ergriffen hat. Johannes steht da mit 2 Schülern und als Prophet Gottes spricht er Gottes Worte. Gott selbst ergreift die Initiative. Es fängt mit Gott an. Gott sucht die Menschen. Und zu Jesus kommen bedeutet gesucht werden von Gott. Und dann hören sie etwas. Siehe das Lamm Gottes, sagt er in Vers 36. Das ist Gottes Opferlamm. Der da drüben ist es. Der wird uns neu machen. Unsere Schuld wegnehmen. Das ist der, der uns mit Gott verbindet. Das ist er. Das hören sie. Und dann gehen sie einfach Jesus nach. Sie folgen ihm nach und werden eingeladen. Sie gehen ihm nach, das machen Fans. Das machen die Schüler, die Lehrlinge von Jesus. Die wollen da sein, wo Jesus ist. Die wollen ihn kennenlernen. Und ganz schüchtern fragen sie ihn da in Vers 38, wo wohnst du? Wo wohnt die Hoffnung? Jesus ist ganz praktisch und er sagt, kommt und seht, Vers 39. Er holt sie in sein Leben hinein. Er verbringt Zeit mit ihnen. Sie sind beim Abendessen dabei. Sie bleiben. Und das ist ganz normal bei allen Freunden von Jesus. Er zieht sie in sein Leben. Sie folgen ihm und sie bleiben seine Nachfolger, seine Lehrlinge. Und das macht neu. Das verändert. Mitleben mit Jesus, das weckt Hoffnung. Schau dir mal an, wie groß die Hoffnung bei Andreas ist. Er ist einer von diesen zwei, die da sich bei Jesus einladen. Was hat er für eine riesige Hoffnung? Wir sehen, wie er jemanden zu Jesus bringt. Vers 41, dieser findet zuerst seinen eigenen Bruder Simon. Er sucht ihn natürlich und er findet ihn so schnell wie möglich, macht er das. Zuerst steht da. Und er sagt etwas. Vers 41 geht so weiter. Wir haben den Messias gefunden. Heureka, sagt er. Vielleicht kennt ihr diese Geschichte von Archimedes, wie er beim Baden auf einmal die Lösung für ein Problem gefunden hat, die ihm sein König gestellt hat. Und wie er dann aus der Badewanne voller Begeisterung und Freude gleich raus aus der Badewanne und durch Syrakus durchgerannt, nackt, und ist und gerufen hat, Heureka! Das heißt übersetzt, ich hab's gefunden. Voller Freude. Und Andreas geht's genauso. Er ist allerdings angezogen. Also Andreas hat mehr gefunden, viel mehr. Das ist das allergrößte Heureka, was ein Jude zur damaligen Zeit erleben kann, was ein Mensch überhaupt erleben kann. Vers 41, wir haben den Messias gefunden, der Retter, den Gott versprochen hat. Endlich haben wir ihn gefunden. Der ist da. Ich war bei ihm Abendessen. Und jetzt holt er natürlich den Simon her. Einladen und bringen ist das Nächste, was er tut. Vers 42 ist so schön. Und er führte ihn zu Jesus. Immer wenn wir Andreas im Johannesevangelium sehen, dann bringt er gerade jemanden zu Jesus. Super. Das ist super. Er hat sich sicher gedacht, mein Bruder muss Jesus kennenlernen. Den Messias, ich bring den dahin. Keine 10 Pferde können mich davon abhalten. Er muss Jesus kennenlernen. Das ist ja ganz klar, wenn du plötzlich alle, wenn du die Hoffnung deines Lebens findest, das worauf alle Menschen hoffen, ja dann holst du deinen Bruder her. Andreas hat seinen Bruder Simon geliebt. Und was der dann dort erlebt, schau dir Vers 42 an, was der dann dort erlebt, zu Jesus kommen, zu Jesus bringen und bei Jesus mehr finden. Er findet mehr, als er gedacht hat. Zuerst einmal schaut Jesus Petrus an. Petrus wird gesehen von Gott. Jesus sieht Petrus. Er sieht genau, wer er ist. Er nimmt ihn wahr mit allen Fehlern, mit allen Macken, aller Schuld, aller Freude. Jesus sieht Petrus und erkennt ihn schon. Schau dir an, Vers 42 geht so weiter. Jesus blickte ihn an und sprach, du bist Simon, der Sohn des Johannes. Er kennt ihn schon. Und Jesus sieht auch, was aus Petrus wird. Er gibt ihm gleich einen Spitznamen. Du wirst Kephas heißen, was übersetzt wird Stein. Das Ende von Vers 42. Da kriegt Petrus eine neue Identität von Jesus. Gott ruft nämlich auch Heureka. Da ist er ja. Jetzt habe ich ihn gefunden, den Felsenmann. Heureka. Was denkt ihr? Das ist wieder so eine Frage wie vorher, wo ihr wirklich was sagen dürft, wenn ihr wollt. Also ist wieder nicht so, muss niemand. Aber was denkt denn ihr? Passt der Spitzname zu Petrus? Der Felsenmann. Na gut, ich verrate euch. Ich verrate euch. Kommt mal ein bisschen zögerlich vor. bei diesen Dingen. Nach der Predigt geht das vor allem immer. Gell? Betet jetzt gleich, dass ihr mehr Mut habt nach der Predigt. Also, der Spitzname passt nicht zu Petrus. Okay, Petrus ist nicht stabil, kein Fundament. Er ist impulsiv und wankelmütig und unzuverlässig. Alles andere als ein stabiles Fundament. Aber das ist eben nicht Gottes letztes Wort. Gott wird Petrus verwandeln. Gott hat die Autorität, einen neuen Namen zu geben, das heißt ein neues Wesen zu geben. Petrus kriegt eine neue Identität. Und das verspricht Jesus uns allen. Über uns ist auch das letzte Wort noch nicht gesprochen. Gott verwandelt uns auch. Wir haben auch eine neue Identität. Und wir werden immer mehr so, wie Gott uns sieht. Das ist unsere Hoffnung. Wir haben eine Hoffnung auf eine neue Identität. Zu Jesus kommen, zu Jesus bringen und bei Jesus mehr Hoffnung finden. Das ist die erste Runde in Judäa und die zweite Runde, die läuft gleich ab in Galiläa oder auf dem Weg dorthin. Es geht weiter mit Hoffnung auf Gottes Gegenwart in den Versen 43 bis 51. Ich lese das wieder vor. Am folgenden Tag wollte er, das ist Jesus, wollte er nach Galiläa aufbrechen und er findet Philippus und Jesus spricht zu ihm, folge mir nach. Philippus aber war von Bethsaida aus der Stadt des Andreas und Petrus. Philippus findet den Nathanael und spricht zu ihm, wir haben den gefunden, von dem Mose in den Gesetz geschrieben und die Propheten, Jesus, den Sohn des Josef von Nazareth. Und Nathanael sprach zu ihm, kann aus Nazareth etwas Gutes kommen? Philippus spricht zu ihm, komm und sieh. Jesus sah den Nathanael zu sich kommen und spricht zu ihm, siehe, wahrhaftig ein Israelit, in dem kein Trug ist. Nathanael spricht zu ihm, woher kennst du mich? Jesus antwortete und sprach zu ihm, ehe Philippus dich rief, als du unter dem Feigenbaum warst, sah ich dich. Nathanael antwortete und sprach, Rabbi, du bist der Sohn Gottes, du bist der König Israels. Jesus antwortete und sprach zu ihm, weil ich dir gesagt habe, ich sah dich unter dem Feigenbaum, glaubst du? Du wirst Größeres als dies sehen. Und er spricht zu ihm, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ihr werdet den Himmel geöffnet sehen und die Engel Gottes auf- und niedersteigen auf den Sohn des Menschen. Hoffnung auf Gottes Gegenwart. Es fängt wieder damit an, dass jemand zu Jesus kommt. Er wird gesucht, der Philippus. Wer erzählt Philippus von Jesus? Schaut's mal in eure Bibel oder schaut's mal da. Wer ist es? Der Evangelist. Das ist ein Fachausdruck für jemanden, der jemandem anderen was von Jesus erzählt. Wer erzählt denn Philippus von Jesus? Am folgenden Tag wollte er nach Galiläa aufbrechen. Wer ist der er? Jesus. Und er findet Philippus. Und Jesus selber, genau, Jesus selber ist es. Wow. Schauen wir mal gemeinsam in die Bibel rein und schauen wir, ob wir das verstehen können, was da steht. Gut, Jesus selber ist der, der sucht und findet. Die Initiative geht von Gott aus, wie vorher, auch hier. Im Johannesevangelium ist der Philippus nicht der Tollste. Kriegt manchmal die Sachen nicht so ganz gecheckt auf die Reihe. Vielleicht hätte niemand Philippus gesucht. Vielleicht war er zu unscheinbar, aber eben nicht für Jesus. Unsere Präsidentschaftskandidaten haben ja darüber gestritten, wer die Menschen hat. Jesus hat alle, die Großen und die Kleinen. Er hat die gewöhnlichen Menschen und er hat die ungewöhnlichen Menschen. Jesus hat Hoffnung für alle und niemand ist zu unbedeutend. Er ruft Philippus. Philippus wird gesucht und er hört wieder was, der Philippus. Jesus sagt zu ihm in Vers 43, folge mir nach. Er sagt nicht, reiß dich zusammen und wenn du gut genug bist, dann komm wieder vorbei und dann machen wir einen Test. Und wenn du den bestehst, dann darfst du bei mir ein Lehrling sein, ein Schüler. Nein, das sagt Jesus nicht. Er sagt, sei bei mir. Lerne jetzt von mir, so wie du bist. Ich kann dich brauchen. Ich will dich dabei haben. Und das hört alles Philippus und wird eingeladen zu folgen. Und er fängt gleich an mit dieser Nachfolge. Also das heißt mit dem Leben als Lehrling und als Lernender und als Schüler und als Freund von Jesus. Er fängt gleich an mit dieser Nachfolge. Und was tut Philippus als Nachfolger? Er bringt jemanden zu Jesus. Das ist so wie bei den Leuchtfeuern von Gondor. Ich weiß nicht, ob ihr die Herr der Ringe-Filme gesehen habt. Im dritten Film, da gibt es diese tolle Szene, wo Leuchtfeuer angezündet werden. Da geht das erste Feuer los und dann geht das zweite und das dritte. Das Feuer breitet sich aus. Das Licht wird weitergegeben. Und so ist es auch mit Jesus. Sein Licht wird weitergegeben. Sein Feuer breitet sich aus. Er ist ansteckend, dieser Jesus. Die Hoffnung, die steckt an. Und Philippus selber wird ansteckend. Er bringt jemanden zu Jesus. Er fängt damit an, dass er jemanden sucht. Er sucht Nathanael und dann findet er ihn. Und dann sagt er wieder was. Er sagt wieder dieses Heureka. Ich habe es gefunden. Vers 45. Wir haben den gefunden, von dem Mose in dem Gesetz geschrieben hat und den Propheten. Jesus ist die Erfüllung der heiligen Schriften. Aber der Nathanael, der ist ein Skeptiker. Bei dem läuft es jetzt nicht so glatt wie vorher bei Simon. Er ist skeptisch. Was? Nazareth? Dieses unbedeutende Kaff? Das wird nirgends im Alten Testament erwähnt. Ist ganz weit weg von Jerusalem. Das kann doch nicht stimmen. Da stimmt irgendwas nicht. Philippus ladet ihn trotzdem ein. Er geht ein Risiko ein. Man wird jetzt dieser Jesus diesem skeptischen Nathanael standhalten können irgendwie? Kann er die schwierigen Fragen beantworten? Besteht die Hoffnung auch im Gegenwind, im öffentlichen Gegenwind von so einem Skeptiker? Ganz schön gewagt von Philippus. Er setzt alles auf die Jesuskarte in Vers 46 und er sagt, komm und sieh. Nathanael ist zuerst ablehnend, aber er schaut trotzdem mal nach. Und das finde ich so schön. Das ist auch mein Ziel, wenn ich mit Skeptikern rede. Ich will ihnen Gründe geben, selber dann nachzuschauen und selber auf Jesus zuzugeben. Ich rede, ich diskutiere, ich argumentiere, aber nicht, weil er ein Argument rettet, sondern weil ich die Steine wegräumen will, bis der Weg frei ist und die Leute dann selber hingehen und sehen. Ich sage dann, komm und sieh, so wie der Philippus. Und wenn so ein Skeptiker dann Jesus begegnet, dann findet er wieder mehr bei Jesus. Findet mehr. Er merkt wieder, dass er gesehen ist von Gott. Der Nathanael erkennt sofort, dass da mehr los ist, als erwartet. Jesus kennt ihn, Vers 47, da grüßt ihn Jesus mit den Worten, siehe, wahrhaftig ein Israelit, in dem kein Trug ist. Also Jesus sagt ungefähr zu ihm, da kommt ein Nachfahre von Jakob, in dem kein Jakob steckt. Jakob war, also alle Israeliten waren Nachkommen von Jakob und Jakob war verschrien als Betrüger. Aber Nathanael war nicht so. Und das hat ihn schon mal überrascht. Er kennt mich. Jesus kennt ihn nicht nur, er weiß auch Dinge, die sonst niemand weiß. Vers 48. Ehe Philippus dich rief, als du unter dem Feigenbaum warst, sah ich dich. Wir wissen nicht, was das bedeutet. Jesus weiß Dinge, die sonst niemand weiß. Das habe ich gerade vorhin auch schon gesagt. Und deswegen werde ich da jetzt nicht herumspekulieren, was da mit dem Feigenbaum gemeint sein könnte. Es war auf jeden Fall völlig klar für Nathanael. Da geht was nicht normal zu. Der kennt mich, der weiß Dinge, die sonst niemand weiß. Und Nathanael kriegt neue Hoffnung. Er ist ja zuerst am allerskeptischsten, und dann ist aber auch sein Bekenntnis tiefer und größer. Er lobt Jesus mit dem höchsten Lob, das für ihn möglich ist. Vers 49, du bist der Sohn Gottes. Das kommt sicher aus Psalm 2. Das ist ein Lied aus dem Alten Testament über den König Gottes. Und Gott sagt in diesem Psalm 2, Vers 7, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Und dieser spezielle König aus Psalm 2, der herrscht über die ganze Welt. Und das ist Jesus, sagt Nathanael. Vers 49 geht so weiter, du bist der König Israels. Das heißt für diesen Israeliten Nathanael auch, du bist mein König. Oder wenn da ein wahrer Israelit ist und der sagt, du bist der König Israels, dann bedeutet das, dass der Nathanael sagt, du bist mein König, der König Israels. Nathanael unterstellt sich seinem König. Er ist bereit zur Gefolgschaft, zur Unterordnung unter seinen König. Schauen wir uns ganz kurz noch die Titel an, die Jesus da kriegt, mit denen Jesus da angeredet wird. Die drücken die ganze Hoffnung aus. So viel Hoffnung. Er ist das Lamm Gottes. Er ist der Lehrer, der Rabbi. Er ist der Messias, der versprochene Retter. Er ist die Erfüllung der Heiligen Schriften. Er ist der Sohn Gottes und der König Israels. Das ist gewaltig, was die Menschen da für eine Riesenhoffnung haben. Aber Jesus ist noch mehr. Jesus ist noch mehr als das. Verse 50 und 51 noch einmal. Jesus antwortete und sprach zu ihm, weil ich dir sagte, ich sah dich unter dem Feigenbaum, glaubst du? Du wirst Größeres als dies sehen. Und er spricht zu ihm, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ihr werdet den Himmel geöffnet sehen und die Engel Gottes auf- und niedersteigen auf dem Sohn des Menschen. Jesus verspricht noch mehr, er weckt noch mehr Hoffnung, noch größere Hoffnung. Im ersten Buch der Bibel, im Buch Genesis, da kommt dieser Jakob von vorher, wird der Jakob beschrieben. Und in Kapitel 28 hat Jakob eine Begegnung mit Gott. Er schläft und er sieht eine Leiter in den Himmel. Und die Engel Gottes steigen auf und ab auf dieser Leiter. Und der Jakob erkennt an der Stelle, der Herr, Gott selbst ist hier. Das ist nichts anderes als das Haus Gottes und dies ist die Pforte des Himmels, sagt der Jakob da in 1. Mose 28, Vers 16 und 17. Und Jesus sagt jetzt da im Johannesevangelium, Jahrhunderte später, das bin ich. Jesus ist diese Leiter in den Himmel, die Verbindung zwischen Gott und Mensch. Er ist Gottes Gegenwart, er ist die Pforte des Himmels. Und er ist auch, wie er da sagt, der Sohn des Menschen. Das kommt aus dem Propheten Daniel, auch im Alten Testament. Da steht in Daniel 7, Vers 13 und 14, und siehe, mit den Wolken des Himmels kam einer wie der Sohn eines Menschen. Und er kam zu dem Alten an Tage, und man brachte ihn vor ihn, und ihm wurde Herrschaft und Ehre und Königtum gegeben, und alle Völker, Nationen und Sprachen dienten ihm. Seine Herrschaft ist eine ewige Herrschaft, die nicht vergeht, und sein Königtum so, dass es nicht zerstört wird. Jesus sagt, dass er dieser Sohn des Menschen ist, der von Gott Ehre kriegt, der von den Menschen angebetet wird. Jesus ist die Realität und die Gegenwart des Himmels. An der Pforte des Himmels, da steht nicht der Petrus und mit dem Schlüssel zum Auf- und Zusperren. Nein, Jesus ist der Weg. Er ist die Leiter, die Brücke, die Tür in den Himmel. Und er regiert als König. Wenn Jesus dein König ist und du ihm dienst, wenn er dein Lehrmeister ist und du sein Lehrling bist, wenn er deine Schuld weggenommen hat und dich verändert, dann ist Gott da. Und das ist keine beliebige, diffuse, religiöse Erfahrung, sondern das ist die lebendige Gegenwart von Jesus Christus. Und dann lebst du mit Hoffnung. Jesus begegnen heißt Hoffnung begegnen. Das verändert, das weckt neue und größere Hoffnung. Hoffnung auf neue Ziele, neue Identität, Hoffnung auf Gottes Gegenwart. Frag dich mal, welche Hoffnung habe ich? Auf was hoffst du? Hast du auch diese Hoffnung, dass Gott dich verwandelt? Auch wenn du noch weit weg bist von dem, in das er dich verwandeln wird, so wie bei Petrus halt. Hast du diese Hoffnung, dass Gott da ist, auch wenn du im Alltag das oft überhaupt nicht erlebst? Wir müssen diese Spannung oft aushalten. Diese Spannung zwischen unserem Zustand und dem, was Gottes Ziel ist. Hast du Hoffnung? Weil wenn du Hoffnung hast, dann bringt dich diese Spannung ja in eine Krise. Du siehst, so ist es gemeint und so bin ich. Das sollte ich erleben und jetzt erlebe ich nichts. Das ist ja eine Krise. Und wenn du aber Hoffnung hast, dann wirst du in dieser Not zu Jesus gehen und sagen, Herr, hilf mir. Hilf mir jetzt. Du bist meine Hoffnung. Diese Spannung, die werden wir alle immer wieder erleben. Die bleibt uns, wir leben eben jetzt in einem Zeitalter von schon jetzt und noch nicht. Schon jetzt ist Jesus da. Aber es ist noch nicht alles so, wie es einmal sein wird. Und für diese Spannung braucht man die Hoffnung. Und Jesus ist unsere lebendige Hoffnung. Ist ja auch deine Hoffnung. Wenn Jesus deine Hoffnung ist, wen suchst du dann? Wer ist denn dein Simon und dein Nathanael, den du unbedingt zu Jesus bringen musst? Diese Suche, dieses Einladen, das Reden, das Bringen, das passiert hier da immer sofort. Nicht erst Jahre später, nicht erst nachdem er irgendwie 20 Kurse besucht hat. Nein, am nächsten Morgen oder halt so schnell wie möglich. Und das gehört auch dazu, wenn Jesus dein König ist und wenn du sein Lehrling bist. Der Lehrling fängt am ersten Tag an mit der Arbeit. Der Fan, der erzählt es gleich, wie toll Jesus ist. Der Schüler, der hat nichts gelernt, wenn er das nicht auch umsetzt, was er hört. Und das ist dann wie bei diesen Leuchtfeuern. Dieses Feuer, das Jesus in uns angezündet hat, das ist das, was wir weitergeben. Und das ist dann nicht schwer. Den Rest muss er dann selber machen. Und das tut er auch, wenn er will. Wir erleben Jesus, wie er ist, wie er mich sieht, was er von mir denkt, wie er ruft und was er verspricht. Und dann fangen wir an zu vertrauen. Und das ist aber jetzt das Risiko von Jesus. Das ist sein Risiko. Wird er sich zeigen? Wird er handeln? Wird er sprechen? Das habe ich nicht in der Hand, wenn ich das Feuer weitergebe. Der König entscheidet selbst. Aber es ist ja auch seine Suche, seine Initiative und seine Einladung. Also wer ist denn dein Simon und dein Nathanael? Wer ist es? Wie kommen jetzt die Menschen zu Jesus? Wenn wir das nur anschauen, unseren Bibeltext heute. Wie kommen die zu Jesus? Und wie seid ihr zu Jesus gekommen? Ihr könnt uns das dann gleich im Anschluss erzählen, wie eure Hoffnung auf ihn gewachsen ist, entstanden ist. Wie ist es da? Ganz verschieden. Ganz verschieden. Spektakulär und unspektakulär. Die einen hören Worte des Propheten und erleben Jesus in seiner Bude. Die anderen, der Simon, der wird direkt hingeschleppt. Der Nächste wird direkt von Jesus irgendwie angesprochen. Der Nächste wird durch die Worte von Jesus überzeugt. Der durchschaut mich. Menschen kommen ganz verschieden zu Jesus und irgendwann werden wir ihnen sagen, komm und sieh. Komm und sieh, wo die Hoffnung wohnt. Wo wohnt denn die Hoffnung heute? Wo kann man Jesus heute begegnen? Eigentlich habe ich gedacht, dass man da jetzt wieder so wie vorhin immer Antworten von euch hören, aber ich traue mich nicht mehr. Aber vielleicht habt ihr ja doch jetzt eine Idee. Wo ist es? Wo ist der Ort? Der Andreas hat genau gewusst, wo er hingehen muss mit dem Simon, damit Simon Jesus erlebt. Wo gehst du hin mit deinem Simon? Wo ist der Ort? Die Gemeinde? Ja. Ja, wo ist Jesus? Wo geht man hin mit jemandem, den man zu Jesus bringen will? Die Gemeinde zum Beispiel, genau. Das ist der Ort, wo die Liebe von Jesus da ist. Wenn wir uns begegnen als Menschen voller Hoffnung, dann ist es ansteckend wie die Leuchtfeuer von Gondor. Seine Hoffnung, seine Gegenwart in uns, die zeigt sich dann irgendwie, wenn das Feuer in uns da ist. Und andere sehen das. Da gibt es eine tolle Geschichte von Don Carson, er ist ein sehr bedeutender Theologe, Nordamerikaner, aus Kanada ist er. Und er hat mal diese Geschichte erzählt von seinen Studientagen auf der Uni. Da haben sie einen Bibelkreis gegründet in ihrem Studentenheim und sind gleich ein paar Leute gekommen und mit zwei sind sie einfach nicht weitergekommen. Da waren sie einfach überfordert mit den zwei Studenten. Und sie haben sich gedacht, es nutzt alles nichts mehr. Wir müssen zu diesem einen Christen dahin gehen. Da war nämlich ein Student, der im Studentenheim gelebt hat, der war irgendwie so ein legendärer Christ irgendwie. Keine Ahnung, wie das wirklich war. Und sie haben sich gedacht, wir gehen dahin. Und sie sind mit den zwei hingegangen und er hat gesagt, okay, was ist dein Problem zum Ersten? Und er hat gesagt, ja, weißt du, ich habe so Probleme mit. Und dann hat er so einen Haufen Themen erwähnt und da hat dieser Student gesagt, ja, da sind 10 Bücher, liest es. Was ist dein Problem? Am Nächsten. Und er hat gesagt, ja, weißt du, diese Sachen, die sind für mich nicht das Problem. Ich glaube, das macht Sinn, aber ich habe einfach nicht, also irgendwie die Fragen habe ich schon geklärt. Aber jetzt fehlt mir das irgendwie. Ich habe irgendwie das Gefühl, wo ist das? Ist das real? Ist das echt? Und dann hat dieser Student gesagt, du ziehst bei mir 6 Wochen ein. Du lebst mit mir, wir frühstücken zusammen, essen zusammen, wir leben als WG. Und wenn du nach 6 Wochen immer noch das sagst, dann kann ich dir leider nicht helfen. Lebt Jesus in dir, sodass du sowas sagen könntest. B.O. Komm mir so nahe, nicht so oberflächlich, wie wir uns manchmal begegnen, sondern echt im Alltag. Wenn unsere Begegnungen echt sind, dann zeigt sich das, ob in uns dieses Feuer brennt, ob Gott da ist. Auch in der Gemeinde wird das passieren, im Gottesdienst wollte ich sagen, Entschuldigung. Jesus hat ja versprochen, wo 2 oder 3 versammelt sind in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen. Also wenn sich Gläubige treffen und wenn Jesus das Thema ist und wenn das Evangelium die Grundlage ist und wenn Jesus da angebetet wird und Gottes Wort da verkündigt wird, dann ist er da. Da könntest du jemanden zum Beispiel mitbringen. Und ich glaube auch, dass man Jesus begegnen kann, wenn man in der Bibel liest. Das Neue Testament stammt von Augenzeugen, da in dieser Stelle, die wir gelesen haben. Da wird ja das immer wieder betont, dass die das selber gesehen und selbst geprüft haben. Das also sind glaubwürdige Zeugen. Und die zeigen uns den echten Jesus. Da kann man sehen, wie er wirklich ist. Gott spricht da. So, da könntest du Leute mitnehmen. Und damit, wenn du sagst, komm und sieh, das wären ein paar Ideen, wo man diesen Jesus erleben kann. Aber vielleicht brauchst du zuerst selbst diese Begegnung wieder. Vielleicht brennt das Feuer deiner Hoffnung gerade nicht so hell. Komm zurück zu Jesus. Und dann wird er es neu anfachen. Und dann kannst du es weitergeben. Bevor wir jetzt ein Lied singen und ihr dann dran seid mit dem Erzählen, beten wir. Jesus, danke, dass du da bist. Du hast es versprochen. dass du da bist, wenn es darum geht, wer du bist. Herr, wir loben dich dafür, dass du Hoffnung schenkst, dass du Menschen suchst, dass du uns gesucht hast. Wir loben dich dafür, dass du Menschen veränderst, dass wir noch nicht fertig sind und dass das nicht immer so bleibt jetzt. Danke, dass du veränderst, dass du großzügig bist, dass du vergibst, wenn wir dich darum bitten. Herr, veränder du uns weiter und vergib uns unsere Schuld und fache das Feuer neu an in uns, das Feuer deiner Gegenwart. Herr, wir lesen in der Bibel, dass unser Körper ein Tempel des Heiligen Geistes ist, dass Gott in uns ist. Ja, und das erleben wir manchmal überhaupt nicht. Bitte hilf uns. Fach das Feuer neu an und mach du uns ansteckend. Und hilf uns, auch Menschen zu Jesus zu führen, so wie der Andreas den Simon. Gib uns Gelegenheiten dazu. Hilf uns, dass wir sie erkennen und dass wir sie gut nutzen. Und mach du den Rest, Herr. Du möchtest doch die Menschen in deine Nähe holen, sodass sie näher zu dir kommen. Noch mehr Hoffnung kriegen. Herr, auf all das vertrauen wir und auf dich hoffen wir. Amen. Wir singen jetzt zusammen dieses Lied, Herr, du gibst uns Hoffnung. Und danach könnt ihr rauskommen und eben dazu was sagen, ein bisschen erzählen, wie Jesus dich gefunden hat oder wie er dir Hoffnung gegeben hat.